seinem neuen Podcast berichtet der Journalist Konrad Roth von Kriminalfällen, die dann in ihren Ländern oder sogar weltweit bekannt und berühmt geworden sind. Dazu nun gute, wie auch spannende Unterhaltung.
Ein Jahrhundertverbrechen. Eine Flucht über drei Kontinente. Ein Kriegsschiff. Die deutsche Band Die Toten Hosen. Und auch ein Chefinspektor, der für seine Jagd sogar mehr als 50.000 Kilometer zurückgelegt hat. All das sind die Zutaten für den zweiten Teil von Crime Scene. Und dieser zweite Teil, der trägt den Titel Der große Postraub. Dazu nun gute Unterhaltung. Der Postzug von Glasgow nach London benötigt 3,5 Stunden für seine Fahrt. Aber in der Nacht auf den 8. August 1963 kommt er nicht in London an. Bruce Reynolds gibt das Zeichen. Und durch ein manipuliertes Haltesignal wird der Zug dann gegen 2.30 Uhr mitten in der Nacht auf offener Strecke gestoppt. Mit Schlagstöcken bewaffnete die Fesseln und knebeln dann den Heizer und den Lokführer. Dann werden die Lokomotive und der erste Wagen abgekoppelt und zu einer etwa 1 Kilometer entfernten Brücke gefahren. Dort dann werden 124 Postsäcke in als Militärfahrzeuge getarnte Laster verladen und danach dann zu einer rund 40 Kilometer entfernten, kurz zuvor gekauften Farm gefahren. Die Posträuber, ja, die hatten dabei zweimal Riesenglück, da der eigentlich vorgesehene Hochsicherheitswagen nur zufällig gerade in London repariert wurde und sich an diesem Tag wieder völlig zufällig wesentlich mehr Geld als sonst im Zug befand. Insgesamt hatten die Täter umgerechnet unglaubliche 70 Millionen Euro erbeutet. Die beiden Anführer, Bruce Reynolds und Buster Edwards, die hatten sich noch in der gleichen Nacht ins Ausland abgesetzt. Und am Tag darauf dann, da wunderte sich ein Nachbar, der von dem Verkauf erfahren musste, über die plötzlich so vielen Männer dort. Und er hatte im Radio von dem Raub gehört und informierte so sofort die Polizei. Aber es waren halt auch hunderte von Hinweisen. Und so fuhr dann erst 2 weitere Tage später eine Streife zu nun natürlich schon längst leeren Farm hinaus, wo dann all die leeren Postsäcke gefunden wurden. Entgegen der Anweisung von Bruce Reynolds hatten die Posträuber immer wieder ihre Handschuhe ausgezogen. Und so konnten dann aufgrund der vielen gefundenen Fingerabdrücke nur 4 Monate später 13 der 15 Täter verhaftet werden. Und in einem landesweit übertragenen Schauprozess wurden diese dann, trotz der ja ohne Schusswaffen durchgeführten Tat, zu wirklich völlig überzogenen 25 bis 30 Jahren Haft verurteilt, was dann selbst von der knallharten englischen Presse stark kritisiert wurde, da nämlich zuvor Entführer und auch Bankräuber nicht einmal die Hälfte dieser Strafen bekommen hatten. Mit diesen Urteilen, da wäre der Postraub nun eigentlich abgeschlossen gewesen. Aber einzigartig in der englischen Kriminalgeschichte nahm der Fall erst jetzt so richtig Fahrt auf. Charlie Wilson, den man als den großen Schweiger gekannt hatte, er hatte nämlich im Prozess nicht ein einziges Wort gesprochen, der wurde dann kurz nach seiner Verurteilung von 2 uniformierten Polizisten zu einem Verhör in London abgeholt. Aber dort kam er nie an, da diese Polizisten in einem wahren Gaunerstück, nämlich verkleidete Komplizen gewesen waren. Wilson, der floh dann nach Kanada, wurde dort aber nach 2 Jahren dann verhaftet, weil seine Frau leichtsinnigerweise mit ihrem Bruder in England telefoniert hatte, der dort aber überwacht worden war. Wilson wurde dann nach 9 Jahren wieder entlassen. Immer wieder geriet er in Drogengeschäfte und schließlich wurde er dann in Spanien vor einem Haus erschossen aufgefunden. Der nach Südamerika geflohene 2. Anführer, der frühere Boxer Buster Edwards, der kam dort in diesem Südamerika mit dem Klima dort und mit dem Essen dort überhaupt nicht zurecht. Er bekam tatsächlich Heimweh und er stellte sich dann nach 3 Jahren. Auch er wurde dann nach 9 Jahren begnadigt und betrieb dann einen Blumenhandel am Hauptbahnhof von London. Aber er hatte auch immer wieder große psychische Probleme und so wurde er schließlich in seiner Garage erhängt gefunden. Nur zwei der Posträuber hatten den Weg zurück in ein normales Leben gefunden und betrieben eine Strandbar und einen Supermarkt. Ronald Bix, der genau an seinem 34. Geburtstag lediglich als kleiner Mitläufer bei dem Postraub mitgemacht hatte, der sollte dann nicht nur zum größten Star der Posträuber, sondern sogar von ganz England werden. Ein Jahr nach seiner Verurteilung erhielt ein Lastwagen an der Mauer hinter dem Gefängnis. Die Plane auf diesem Lastwagen wurde aufgerollt und dann fuhr dann von innen Wahnsinn ein Baulift hoch bis zur Mauerkrone. Dort wurden dann die beiden Wachen im Hof von Vermummten mit Maschinenpistolen in Schach gehalten. Bix kletterte dann über eine heruntergelassene Strickleiter nach draußen. Ja, und nur eine Minute später war der LKW im Gewirr der Londoner Straßen verschwunden. Nicht wahr? Hollywood hätte es nicht besser machen können. Für Ronald Bix sollte nun eine 35 Jahre andauernde Flucht über 3 Kontinente beginnen. Er unterzog sich einer Gesichtsoperation in Paris. Dann floh er weiter nach Australien und lebte dort in Sydney 7 Jahre völlig unbehindert. Aber dann kam ein neues Fahndungsfoto heraus und auf dem war Bix dann dort erkannt worden. Und Chefinspektor Jack Slipper von Scotland Yard, der sich geschworen hatte, alle Posträuber zu fassen, der nahm dann den so weiten Flug nach Australien auf sich. Aber als er dort mit der örtlichen Polizei dann das kleine Haus mit diesen weißen Balkonen in einem Vorort von Sydney strömte, da fanden sie es nur leer vor. Bix, der war wirklich unmittelbar zuvor, im letzten Moment entkommen. Es müssen Minuten gewesen sein, denn sein Bett war sogar noch warm gewesen. Über Argentinien fuhr Bix dann weiter nach Brasilien und dort dann nach Rio de Janeiro. Und hier verliebte sich dann eine junge Nachtclub- und Brauereibesitzerin in ihn. Und er lebte mit ihr dann in einem Nobelviertel in den Hügeln von Rio in einer Villa mit Pool und Blick auf Zuckerhut und die Bucht. Schnell wurde Ronald Bix in Rio eine sehr bekannte Persönlichkeit. Er betrieb einen Luxusnachtclub und auch mehrere Strandbars an der legendären Copacabana. Und gegen gutes Geld natürlich gab er vielen Reportern die erbetenen Interviews. Aber eines davon, das sollte sich dann als Falle entpuppen. Die Tür zum Nebenraum öffnete sich und Chefinspektor Slipper trat mit den Worten ein: »Na, lange nicht gesehen, Ronny. Und diesmal habe ich dich.« Und als der Inspektor dann mit seinem Gefangenen sogar schon am Flughafen angekommen war, da stellte sich dort dann heraus, dass durch Bix schwangere Lebensgefährtin von Brasilien aus eine Auslieferung nicht gestattet war. Und so ging dann das Foto um die Welt als ein verkniffen, dreinblickender Chefinspektor mit wieder leerem Sitz neben sich erneut den so weiten Heimflug antreten musste. Während der nächsten fast 20 Jahre, da wurde Bix dann zu einer absoluten Legende im Land. Und während dort alle an diesem berühmten Copacabana-Strand immer in Badekleidung dort erschienen waren, da war Bix in langer weißer Hose und mit weißem Hemd stets sehr elegant gekleidet. Er vertrieb seine Biografie. Für $60 erzählte er den vielen Touristen seine Lebensgeschichte. Er verkaufte T-Shirts, Kappen, Hüte, Tassen und Becher mit seinem Bild. Und als ihn dann auch die deutsche Band, die Toten Hosen, für ihr Album mit Legenden der 60er tatsächlich in Rio besuchte und dann sogar zu lebenslangen Freunden wurde, da nahm er mit ihnen die Platte »Carnival in Rio« auf. Und als schließlich dann auch ein englisches Kriegsschiff in Rio vor Anker ging, da fuhr er in seinem silbernen Jaguar mit Chauffeur vor. Er trank, er pokerte und feierte, als hier lebender vermeintlicher englischer Geschäftsmann 3 Tage lang völlig unerkannt mit den Seeleuten. Und als das Schiff dann wieder ablegte, da rief er den Matrosen bei diesem Ablegen des Schiffes dann zu, ach übrigens, ich bin Ronnie Biggs, God save the Queen. Und dann, nach mehr als 28 Jahren in Brasilien, da kehrte Biggs dann nach starken gesundheitlichen Problemen im Jahr 2001 schließlich doch noch nach England zurück. Im Gefängnis heiratete er dann seine langjährige Lebensgefährtin und ihr mittlerweile 26-jähriger Sohn, der fungierte dabei als Trauzeuge. Zu seinem 80. Geburtstag wurde Biggs dann schließlich begnadigt und starb dann im Jahr 2013 mit 84 Jahren. Welch ein unglaubliches Leben war das doch gewesen. Der Kopf, der Anführer der Posträuber, Bruce Reynolds, der hatte sich noch in der Nacht des Raubes mit seiner Frau über die Fähre von Dover nach Calais und dann von Frankreich aus für 3 Jahre ins mondäne Acapulco in Mexiko abgesetzt, wo er in einer Villa mit Blick auf die legendären Klippenspringer dann wohnte. Aber auch er kam wieder nach England zurück. Er lebte dann unter falschem Namen noch ein Jahr in Cornwall, wurde dort aber dann von einem ehemaligen Kunden seines früheren Londoner Antiquitätengeschäftes erkannt und daraufhin verhaftet. Nach einer Strafrechtsreform wurde er dann nach 10 Jahren wieder entlassen. Und nachdem er danach beim Film Buster eben zum Postraub mit dem Sänger Phil Collins in der Hauptrolle als Berater fungiert hatte, fand der intelligente und belesene Reynolds sehr, sehr schnell Zugang zur Gesellschaft. Er arbeitete danach als Kinokritiker, war immer gern gesehener Gast in vielen Talkshows und anderen Fernsehsendungen und hielt auch immer wieder Vorträge im renommierten Eton College. Zufällig genau am Tag der Befreiung von Ronald Biggs begannen in Deutschland dann die Dreharbeiten zum Film »Die Gentlemen bitten zur Kasse«, mit dem von Edgar Wallace sehr bekannten Horst Tappert als Chef der Posträuber. Horst Tappert, der dann später als Derrick mit der in 200 Länder verkauften Serie auch Kultstatus erreichte. Es war der einzige der damaligen Straßenfeger, bei dem dann aufgrund der Ereignisse in England sogar ein zweiter Teil gedreht werden musste. In den 80er Jahren dann wurden Tappert und Reynolds von der Filmfirma miteinander bekannt gemacht. Sehr werbewirksam trafen sie sich dann an der Brücke des Raubes und beide Männer verstanden sich auf Anhieb blendend. Und als Horst Tappert dann im Jahr 1998 den Telestar für sein Lebenswerk erhielt, da wurde ihm der bekannte Preis bei der von Michael Schanze moderierten Veranstaltung zu seiner völligen Überraschung und auch Freude von Bruce Reynolds überreicht. Und dieser, der hat weder während seiner Haft noch danach bis zu seinem Tod im Jahr 2013 auch nur ein Wort über den Verbleib der restlichen Beute des Raubes verloren, von der bis heute immer noch rund 40 Millionen Euro unglaublich niemals wieder aufgetaucht sind. Und so gibt es auch heute, rund 60 Jahre danach, immer noch viele Legenden und Geheimnisse um jenen Tag im August 1963, jenen Tag mit dem berühmtesten Postraub aller Zeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.